Na, Freunde, wie geht's? Habt ihr schon mal so einen Betrieb erlebt?
Also, was zu viel ist, ist zu viel. Den ganzen Tag hat er gepredigt, geholfen, getröstet, geheilt, fast ohne Pause.
Na, jetzt schläft er, das hat er auch verdient.
Ja.
Na, Matthias, wie geht's dir?
Ja, bin ich froh, dass Jesus uns über den See schickt. Jetzt haben wir endlich Ruhe. Wie weit ist eigentlich noch bis zur anderen Seite?
Ja, nicht mehr weit, du. Da hinten sehe ich schon Rahels Felsen.
Das Wetter sieht aber gar nicht gut aus.
Was hast du gesagt?
Das Wetter sieht übel aus.
Ja, wir müssen uns beeilen.
Was ist denn los?
Die Fallwinde.
Los, die Segel runter.
Oh, weit.
Da, schon die erste Böe.
Ja, los.
Die Segel runter.
Komm,
das ist doch nicht mehr.
Was
kannst du? Wir machen was runter.
Du machst doch was. Wir gehen runter.
Zu spät. Tschüss, dein Bruder. Ach,
komm. Bleib uns aus.
Gegner, wir halten.
Dann
glaube
ich gar keinen Zweck mehr. Los. Ach
du, der nächste Brecher.
Das
Boot.
Schon
tut doch was. Das Boot ist voll Wasser. Lieber Gott. Mach doch was, Simon, du machst
doch was.
Du bist
doch
der Wasser.
Wir sinken.
Hilfe.
Los, Herr Jesus.
Jesus, bitte
Hilfe.
Was ist los?
Aufpassen,
nichts.
Simon, Jesus, tu was für uns und für dich. Oder kümmert es dich gar nicht, dass wir hier untergehen?
Nur wach doch auf.
Und da geschah das Wunder. Keiner von uns wird es je vergessen. Jesus wachte auf, während wir uns an die Bordwand klammerten. Er stand auf, reckte sich gegen die tobenden Wellen, über uns das zerrissene Segel, um uns herum der tobende See. Und dann rief er in dieses Tosen hinein, schweig, verstumme. Und der Sturm legte sich. Es wurde ganz still. Und dann sah er uns so sonderbar an und fragte uns, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch kein Vertrauen? Wir fragten uns, was ist das für ein Mann, dem sogar der Orkan und die Wellen gehorchen? Er ist mehr als ein Mensch. Er ist der Herr über Wind und Wellen, über die ganze Welt.
Hey, seht mal den Kleinen da.
Unmöglich, wie der sich aufführt. Ist ja direkt unverschämt.
Hallo Kleiner, du hast es anscheinend besonders eilig. Aber hier kommt keiner mehr durch. Tut mir leid.
Direkt eine Frechheit, sich so vorzudrängen.
Oh Mensch, den kenne ich. Natürlich, wer kann das anders sein? Wenn's was zu sehen oder zu holen gibt, dann muss der Kleine dabei sein.
Ja, neugierig ist er bis dort hinaus.
Und habgierig ist er außerdem.
Ach, jetzt weiß ich, wen du meinst. Zachäus, dieser Taugenichts. Es ist eine Schande, dass so einer in Jericho wohnt.
Und wie der wohnt. Wir plagen uns, um das Nötigste zu verdienen. Und der kommt her und steckt unser Geld in seine Tasche.
Ja, er verlangt immer mehr als nötig. Ich könnte wütend werden, wenn ich dran denke.
Also ich möchte mit einem solchen Kerl nichts zu tun haben. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass so einer je einen Freund hat.
Ich auch nicht. Aber sieh dir das an. Siehst du ihn? Da oben auf dem Ast, da auf dem Maulbeerbaum.
Tatsächlich. Zachäus!
Ja, aber der ist doch nicht mehr ganz normal.
Rücksichtslos. Hauptsache, ich kann was sehen.
Auf jeden Fall sieht er mehr als wir. Ich glaube, Jesus kommt jetzt.
Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte, Zachäus, steig schnell hinunter, denn heute muss ich in deinem Hause einkehren. Zachäus stieg sofort vom Baum und nahm Jesus mit großer Freude bei sich auf.
Hast du das gesehen? Ausgerechnet bei dem?
Das hätte ich nicht gedacht.
Wie kann Jesus das nur tun?
Das gibt's doch gar nicht.
Bei dem Betrüger kehrt er ein.
Es ist nicht zu fassen.
Bei dem schlimmsten Sünder der ganzen Stadt.
Wer bei einem solchen Mann einkehrt, der hat sich disqualifiziert.
Und der will ein Mann Gottes sein?
Freunde, wir wissen Bescheid. Wer mit Sündern an einem Tisch sitzt, der gehört selber zu den Sündern.
Es ist unfassbar.
Also, das hätte ich wirklich nicht gedacht.
Ich hab ja...
Worauf wartest du noch?
Geh und sage deinem König, es ist für einen Philister nicht reizvoll, wenn ihm ein Kind über den Weg läuft.
Ich bin gekommen, mit dir zu kämpfen.
Habt ihr es gehört? Der kleine Israelit will mit mir kämpfen. Na wohlan, denn hier stehe ich, wenn du das durchaus haben willst. Nun,
ich kämpfe nicht wie du mit einem Waffenträger an der Seite. An meiner Seite kämpft der Gott der Israeliten.
Komm rüber mit deinem Gott. Nur zu. Komm rüber mit deinem Gott. Ich werde gleich beiden den Garaus machen. Er zögert, seht ihr? Der kleine Israelit mit seinem großen Gott zögert.
Ich zögere nicht.
Na dann komm.
Gewiss.
Ich habe keine Lust, dir noch länger entgegenzugehen.
Du hast eine Lanze?
Freilich.
Ein Schwert?
Hier.
Und ein Spieß?
Alles.
Aber ich fürchte kein Unheil, denn Gott ist bei mir, der Gott, den du verhöhnt hast.
Weiter. Auf meiner Seite kämpfen Männer, Krieger. Schau her. Mit welcher Waffe soll ich dich töten?
Spotte, wie du willst. Gott, den du verhöhnt hast, hat dich in meine Hand gegeben. Mit deinem eigenen Schwert werde ich dir den Kopf abschlagen.
Was stehst du noch rum? Komm näher, ich warte schon längst, dass sich was tut. Ein Schlag nur und euch fressen die toten Geier.
Ich breite meine Hände aus zu dir, Gott. Du hilfst nicht durch Schwert und Spieß. Errette mich jetzt aus der Gewalt dieses Gottlosen.
Er kommt! Seht ihn! Er kommt näher!
Errette uns vom Tode. Hilf jetzt, dass meine Füße nicht gleiten, dass meine Hand tritt.
Er schwingt seine Schleuder! Seht ihr ihn?
Jetzt steh mir bei Gott. Lass mich treffen. Mitten auf die Stirn. Jetzt!
Nur zu! Heraus mit dem Stein!
Goliath, er fällt!
Afi, der Sohn Esai!
Der Stein traf den Riesen!
Hast du es gesehen? Genau auf die Stirn.
Da, jetzt läuft er!
David nimmt Goliath Schwert!
Mann, war das ein Schlag!
Er hat ihm den Kopf abgeschlagen!
Es liebe Gott und seine Heerscharen!
Gott, der Herr uns Gott!
Er ist der Sieger!
Er ist Gott, unseren Herrn!
Er ist der Gott unseres Heils!
Hey, Hussi, hör mal, ist das ein Wind? So richtig nach meinem Herzen. Hör mal, wie der heult.
Ganz plötzlich war der Sturm aufgekommen, aus heiterem Himmel. Er zerrte an der Hütte, er bog die Zypressen zu krummen Haken und er zerwühlte den See.
Komm, Hussi, gehen wir unserem Gewerbe nach. Seit Tagen haben wir keine richtige Mahlzeit mehr im Leib. Der Sturm kommt mir wie gerufen. Etwas treibt immer an Land. Wir sind ja nicht kleinlich, nehmen alles, retten auch mal Schiffbrüchige gegen gutes Geld.
Hast recht, der Wind bringt uns Beute.
Weißt du noch, wie wir den hohlen Stamm fanden mit den Münzen? Lange haben wir davon gelebt.
Naja, aber nasse Kleider sind auch nicht zu verachten.
Du, da fährt doch bei diesem Wetter ein Schiff auf dem See. Es ist mitten in die Böe geraten, wie der Kahn tanzt. In einem Tempo rasen sie. Das wird etwas, das wird etwas.
Ein Schiff, das wirklich Spielball des Sturms war... Und hilflos wurde herangetrieben. Es sah aus, als schlügen die Wellen darüber hinweg. Es verschwand, kam wieder empor, den Bug bald hierhin, bald dorthin gerichtet. Ruder ragten zuweilen in die Luft wie die Beine eines ertrinkenden Käfers.
Du, das wird etwas. Lange geht das nicht mehr. Wetten, die sind mehr als vollgeschlagen.
Es sind allerhand Leute drin. Man sieht sie jetzt immer deutlicher. Jetzt rasen sie wie toll auf unser Ufer zu. Nein, jetzt liegt das Schiff wieder quer. Das gute Essen, das da manche eingenommen. Schade drum.
Wenn sie nun nicht bald absacken oder umschlagen, wird es nichts. Was ist denn das? Sieh mal, sieh, da liegt doch einer im Schiff. Fahren die einen Toten? Der merkt wenigstens von dem Elend nichts. Nein, es ist kein Toter, er steht auf, hat am Ende geschlafen. Sieht so aus.
Ach, er wird seekrank gewesen sein. Da, jetzt geht er nach vorn. Mann, jeden Augenblick kann ein Brecher kommen, dann gehst du über Bord.
Des einen Tod ist des anderen Brot, aber er geht nicht über Bord. Was macht er denn? Zieht er an den Tauen herum?
Nein, er steht vorn und hat die Hände hochgehoben. Ja, was ist denn das? Was ist denn jetzt los?
Donnerherr, Ussi, sag mal, was siehst du? Es könnte sein, dass ich verrückt geworden bin.
Ich sehe ein spiegelblankes Meer.
Und war nicht soeben ein böser Sturm?
Ein Sturm, wie er böser nicht sein konnte.
Du, das geht nicht mit rechten Dingen zu.
Magst recht haben. Die kommen jetzt gut mit dem Rudern voran. Jetzt halten sie auf den Sandstrand unten zu. Genau auf die günstige Stelle.
Ich muss morgen mal wieder als Taglöhner arbeiten. Heute gibt es kein Strandgut.
Er stellte einen Plan auf, wie er vorgehen wollte. Sozusagen ein 7-Tage-Plan. Am ersten Tag machte er 2 Dinge. Einmal den Himmel und dann die Erde.
An einem Tag? Das glaubst du doch selbst nicht.
Doch, ich glaub das schon. Gott kann sowas. Aber vielleicht war das auch kein richtiger Tag wie unser. So mit 24 Stunden und so. Mein Vater sagt, so ein Tag kann vielleicht 1 Million Jahre lang sein. Oder noch länger. Oder vielleicht auch kürzer. Wer weiß.
An diesem ersten Tag machte Gott also den Himmel und die Erde. Aber es war nicht gleich blauer Himmel über der Erde und die Erde schön trocken und grün, wie wir das jetzt so haben. Kein Gedanke. Das heißt, die Erde war wüst und leer und es war überall furchtbare Finsternis. Kein bisschen Licht. Kann man sich nicht vorstellen, nicht wahr?
Mm-mm.
Immer dunkel. Nicht mal ein grauer Schimmer. Und auf der Erde war alles voll Wasser. Wie eine riesige Überschwemmung. So stelle ich mir das vor. In diese schreckliche Finsternis hinein sagt Gott, es werde Licht. Da wurde es hell und heller, obwohl die Sonne noch nicht da war, auch kein Mond. Nun sagte Gott zu dem Wasser, sammle dich und fließe dahin, wo ich es dir befehle. Da floss das Wasser vom Land ab und sammelte sich, und es entstanden die Meere. Und dann sagte Gott, Erde, jetzt wachse auf dir allerlei Gras, allerlei Bäume, allerlei Blumen und Sträucher. Da wuchs das Gras aus der Erde. Es entstanden Wiesen und grüne Täler und Bäume kamen aus der Erde. Und es gab Wälder und herrliche Berge. Und natürlich wuchsen auch Obstbäume. Und es gab Obst und Beeren und Nüsse und Apfelsinen.
Und Äpfel.
Äpfel. Natürlich auch Äpfel in Fülle. Und Gott sah, dass es gut war. Aber es fehlte immer noch einiges für das Kommen des Menschen. Darum machte Gott nun die Sonne, den Mond und die Sterne, damit der Mensch sich freuen konnte, wenn er nachts den Mond und die Sterne am Himmel sah. Und als das alles soweit fertig war, sagte er, jetzt ist die Erde fertig für lebende Wesen. Ich will sie erschaffen.
Und dann machte er den Menschen.
Nee, eben nicht. Für den Menschen war die Erde nämlich immer noch nicht schön genug. Überlege mal, was noch fehlte. Hör mal, hörst du was?
Ein Vogel. Ich höre Vögel.
Ja, und die machte Gott jetzt. Die Vögel, groß und kleine. Und jeder Vogel pfiff anders.
Astrein.
Stell dir vor, wie das gewesen sein muss, als auf einmal über einer totenstillen Erde Vogelgezwitscher war. Zugleich mit den Vögeln machte er die Fische. Riesige Fische, Wale und so. Und ganz klitzekleine.
Und Frösche natürlich.
Frösche auch. Einfach alles. Alles, was du dir im Wasser und in der Luft denken kannst. Und dann kamen die anderen Tiere an die Reihe. Rehe und Hasen und Pferde.
Und Hühner und Gänse.
Naja, eben alles, was lebt. Alles. Jetzt war es nicht mehr totenstill auf der Erde. Die Tiere brüllten und pfiffen und grunzten. Und sie sprangen durch die Wiesen oder lagen am Wald. Und sie fraßen von den herrlichen Früchten, die überall wuchsen. Jetzt ist alles fertig für den... Jetzt will ich ihn erschaffen.
Wie machte Gott denn den Menschen?
Weiß nicht genau. In der Bibel steht einfach, er formte ihn.
Aber jedenfalls aus Erde.
Nun, das Material ist Erde. Mein Vater sagt, es ist wie mit dem Papier. Wir fühlen Papier und sehen Papier. Aber das Material, aus dem es hergestellt ist, ist Holz, sind Bäume.
Es gibt auch holzfreies Papier und das ist viel besser.
Es gibt aber keine erdefreien Menschen, keinen einzigen.
Und dann? Was passierte dann, als der Mensch fertig war?
Ja, dann passierte eben das Wichtigste. Gott haucht ihn an, so vielleicht. Und da kriegt er Leben.
Was hat er da gemacht?
Er hat ganz gewiss Gott angeguckt und sich gedacht, das ist Gott, der mich gemacht hat. Partner. Wie weit hatte ich denn erzählt?
Es gab jetzt 2 Leute auf der Welt, einen Mann und eine Frau. Der Mann sagte, du bist ja meine Frau. Und die Frau sagte, du bist ja mein Mann.
Soweit hatte ich erzählt. Sie wohnten also im Paradies mit allen Tieren und Blumen zusammen und hatten ein herrliches Leben. Eines Tages, so denke ich mir wenigstens, ging Eva allein spazieren. Und plötzlich hörte sie eine Stimme. Na, dachte sie. Diese Stimme habe ich noch nie gehört. Es ist nicht mein Mann. Und das ist auch nicht Gott. Wer ruft mich denn da? Als sie sich umdrehte, sah sie eine Schlange.
Konnten die Tiere denn sprechen?
Ich weiß nicht. Vielleicht nicht. Mein Vater sagt, der Teufel hat sich in der Schlange versteckt und der hat gesprochen.
Warum ausgerechnet in der Schlange?
Ich weiß nicht. Mein Vater sagt, die Schlange kann zuerst ganz anders ausgesehen haben. Vielleicht hat sie Beine gehabt.
Beine? Eine Schlange?
Ja, aber warte doch mal ab.
Warum sprichst du mit mir? Fragte Eva. Und da sagte die Schlange, du bist an diesem wunderschönen Baum vorübergegangen und hast ihn nicht einmal angesehen. Siehst du denn nicht, welche Früchte er trägt? Doch natürlich, sagte Eva, das Wasser läuft mir im Mund zusammen. Aber genau dies ist doch der Baum, von dem wir nicht essen sollen. Wer hat das denn gesagt? Fragte die Schlange. Gott, antwortete Eva. Gott hat zu meinem Mann gesagt, du sollst essen von allerlei Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Wenn du davon isst, stirbst du.
Jetzt höre ich richtig, wie die Schlange gelacht hat. Sie hat nämlich gesagt, was? Das sollte Gott gesagt haben?
Und was hat sie da gesagt?
Wer?
Ja, die Eva.
Ich weiß nicht. Vielleicht hat sie gedacht, Gott hat es ja zu Adam gesagt, aber nicht zu mir. Haha, rief da die Schlange. Sterben? Ihr werdet doch nicht sterben, wenn ihr von diesem Baum esst. Im Gegenteil, ihr werdet etwas ganz Seltsames erleben. Sobald ihr von diesem Baum esst, werdet ihr wissen, was gut und was böse ist. Eva sah die ganze Zeit zu dem Baum hin und sie meinte, im ganzen Paradies noch nie so schöne Früchte gesehen zu haben. Das Wasser floss ihr im Mund zusammen und sie wurde immer neugieriger auf die Frucht und auf das Klugsein. Und auf einmal, sie wusste sicher überhaupt nicht, wie schnell das geschah, hatte sie eine Frucht abgepflückt und biss hinein.
Und da wurde sie klug.
Na, zuerst mal merkte sie, dass sie nicht einfach tot umfiel. Und ich denke mir, dass der Teufel, also die Schlange, gesagt hat, bitte sehr, was habe ich dir gesagt? Du wirst nicht sterben.
Eines Tages verließ ein Indianer sein Wohngebiet und besuchte einen weißen Mann, mit dem er befreundet war. In einer Stadt zu sein, mit all dem Lärm, den Autos und den vielen Menschen um sich, all das war neuartig und verwirrend für den Indianer. Die beiden Männer gingen die Straße entlang. Plötzlich tippte der Indianer seinen Freund auf die Schulter. Ruhig sagte er,
bleib mal stehen. Hörst du auch, was ich höre?
Alles, was ich höre, ist das Hupen der Autos und das Rattern der Omnibusse. Was hörst du denn?
Ich höre ganz in der Nähe eine Grille zirpen.
Du musst dich täuschen. Hier gibt es keine Grillen. Und selbst wenn es hier Grillen gäbe, würde man doch ihr Zirpen bei dem Lärm, den die Autos machen, nicht hören.
Der Indianer ging ein paar Schritte. Vor einer Hauswand blieb er stehen. Wilder Wein rankte an der Mauer. Er schob die Blätter auseinander und da, sehr zum Erstaunen des weißen Mannes, saß tatsächlich da eine Grille, die laut zirpte. Nun, da der weiße Mann die Grille sehen konnte, fiel ihm das Geräusch auf, das sie von sich gab. Als sie weitergegangen waren, sagte der weiße Mann nach einer Weile zu seinem Freund, dem Indianer,
»Natürlich hast du die Grille hören können, denn dein Gehör ist eben besser geschult als meines. Indianer können eben besser hören als Weiße.«
»Du täuschst dich, mein Freund. Das Gehör eines Indianers ist nicht besser und nicht schlechter als das eines weißen Mannes. Pass auf, ich will dir das beweisen.«
Er griff in die Tasche, holte ein 50-Cent-Stück hervor und warf es auf das Pflaster. Es klimperte auf dem Asphalt und die Leute, die mehrere Meter von dem weißen und dem roten Mann entfernt gingen, wurden auf das Geräusch aufmerksam und schauten sich um. Endlich hob einer das Geldstück auf, steckte es ein und ging seines Weges.
»Siehst du, das Geräusch, das das Geldstück gemacht hat, war nicht lauter als das der Grille. Und doch hörten es viele der weißen Männer und drehten sich danach um, während das Geräusch der Grille niemand hörte außer mir.« Der Grund liegt nicht darin, dass das Gehör der Indianer besser ist. Der Grund liegt darin, dass wir alles das gut hören, worauf wir zu achten gewohnt sind.
So, und jetzt geht in den Jordan hinein.
Ja, aber der Jordan ist tief. Die Priester könnten ertrinken.
Mensch, seht doch mal, das Wasser nimmt ja.
Tatsächlich, es fließt überhaupt kein Wasser mehr nach. Aber der Jordan war doch randvoll.
Seht mal, ganz dort oben, da staut sich's.
Ein richtiges Wunder.
So, und nun geht in das Flussbett hinein. Oh. Seht, wie euer Gott für euch sorgt. Er lässt euch trockenen Fußes in das Land Kanaan kommen. Bleibt mit der Bundeslade mitten im Fluss stehen, ihr Priester, und wartet. Wartet, bis das ganze Volk durch den Jordan gegangen ist.
Los, lasst uns durch den Jordan gehen.
Beeilt euch, vorwärts.
Und Vorsicht, dass ihr nicht ausrutscht. Hier sind die Steine etwas glitschig.
So, jetzt das Vieh, bitte.
Passt auf, die Schafe und Ziegen haben Angst vor dem feuchten Boden im Fluss.
Warum geht's denn nicht weiter davon? Wir wollen auch über den Jordan.
Ja, einen Augenblick. Die Schafe sind unruhig geworden. Etwas Geduld, bitte. Es geht gleich weiter.
Wenn alle durch den Jordan gezogen sind, dann sollen 12 Männer jeder einen dicken Stein aus dem Flussbett aufheben. Und dann schichtet die Steine mitten im Fluss aufeinander. Dieser Steinhaufen im Fluss soll uns eine bleibende Erinnerung sein, wo wir durch den Jordan gegangen sind. Er soll uns und unsere Nachkommen an Gottes Wunder erinnern. Außerdem sollen 12 Männer je einen dicken Stein aus dem Jordan aufheben und mit in das neue Lager im Land Kanaan nehmen. Auch dort sollen uns die Steine eine Erinnerung sein. So, sind alle hindurch? Dann sollen jetzt die Priester mit der Bundeslade aus dem Jordan herauskommen. Weiter, bitte.
Oh, seht mal, das Wasser kommt wieder.
Zurück, Vorsicht, zurück, das Wasser kommt.
Das Wasser.
Beeil dich doch.
Hey, Jungs, hierher!
Wir müssen einfach noch mehr über Bord werfen. Am besten zuerst die Kornsäcke. Lieber lebend an Bord kommen als verhungern.
Spann dir die Witze. Es gibt nichts zu lachen. Los, fass an, du mach schon.
Ich höre auch mit. So schön hatte ich mir das also wirklich nicht vorgestellt.
Ja, dann steh nicht rum, Landratte. Komm, hilf lieber.
Hier, nimm mal.
Hau ruck. Hau ruck.
Und nochmal.
Hau ruck.
Ach, ich kann nicht mehr.
Für das erste Reiter. Hoffen wir, dass es hilft. Wenn nicht, dann müssen wir auch noch den von den letzten Weinfässern abschütteln.
Weinfässer? Oh weh, aber nur, wenn es sein muss.
Kapier doch mal. Das ist irgendwie kein gewöhnlicher Sturm. Sowas habe ich noch nie erlebt.
Ja, ist ja schon gut.
Wenn wir das überleben, dann können wir heilfroh sein. Kommt, lasst uns unter Deck gehen. Hier oben können wir im Moment sowieso nichts mehr tun. Wir müssen abwarten.
Ich bin nun schon lange auf See, aber so einen Sturm habe ich noch nie erlebt. Vor 3 Jahren, ja, da dachten wir auch schon mal, wir kommen nicht mehr nach Hause, aber da war es noch nicht so schlimm wie jetzt.
Wenn ich das meinen Kindern erzähle,
die werden es nicht glauben. Eine Welle so hoch wie ein großes Haus, wie das von Ben Aaron etwa.
Wenn du es überhaupt noch erzählen kannst, auf jeden Fall. Wenn das so weitergeht, dann sehe ich schwarz und du auch.
Ja. Kann man denn nichts tun?
Nein, du schlauer Landratte. Hast deinen Fahrpreis zwar bezahlt, aber gegen den Sturm kann man nun mal nichts machen.
Und unsere Götter, die scheinen zu schlafen. Sie tun nichts. Ich wüsste auch nicht, warum sie zornig auf uns sein sollten. Also kann es eigentlich nur an dir liegen.
An mir?
Du bist doch Hebräer. Du kommst aus Israel. Ja. Und die Hebräer, ihr sagt doch immer, dass euer Gott Gebete erhört und hilft. Los, bete zu deinem Gott.
Na gut, wenn ihr meint, ich kann es ja mal versuchen.
Was, wie denn, wo, was, wo bin ich denn hier? Ach, ist das hell und so viel Sand. Aber endlich wieder festen Grund unter den Füßen. Oh, das tut gut. Dass ich das überlebt habe, hätte ich ja nie gedacht. Also ich habe fest geglaubt, dass ich da nicht lebend rauskomme aus dieser ganzen Sache, aus dieser Dunkelheit. Also ich dachte, jetzt ist alles aus. Wäre ja auch nicht so schlimm gewesen, so hätte ich wenigstens nicht den Auftrag Gottes ausführen brauchen. Aber dann ist doch alles ganz anders gekommen. Und wenn die Matrosen wüssten, dass ich noch lebe, oh, die würden vielleicht staunen. Und wenn sie erst wüssten, wo und wie ich ans Land gekommen bin, oh, die würden den Mund nicht mehr zubekommen. Wie es ihnen jetzt wohl geht. Sie haben es ja nicht böse mit mir gemeint und sie konnten ja auch nicht wissen, dass Gott seine Finger im Spiel hat. Würde ja auch zu gern mit jemandem über die Erlebnisse der letzten Stunden reden, aber mit wem? Und ob man mir glauben würde? Ach, ich weiß, mein geliebtes Tagebuch. Wo bist du nur, wo bist du nur? Ah ja, da in der Hosentasche.
Ganz traurig schlichen wir zurück. Gerade wollten wir ins Haus, da stürmt ein Mann an uns vorbei durch die Tür. Er schiebt uns einfach zur Seite.
Martha, Maria, habt ihr es gehört? Jesus ist unterwegs nach Bethanien, er ist schon vor dem Ort, gleich muss er da sein.
Jesus? Woher weißt du das? Ich muss hin zu ihm. Wo ist er? Ich muss ihn sprechen.
Vater, sag, wer ist Jesus?
Jesus hat schon viele Zeichen getan. Ich erzählte doch von dem jungen Mann am Teich Siloa, der blind geboren ist und jetzt sehen kann. Jesus hat ihn neulich am Schabbat geheilt.
Ach ja, ich weiß. Hätte Jesus nicht vielleicht auch verhindern können, dass Onkel Lazarus sterben musste?
Vielleicht, wenn er damals dabei gewesen wäre. Schau, dort hinten, dort gehen schon unsere Verwandten. Ist dieser Jesus nicht auch dabei? Ja, richtig, Martha spricht eben mit ihm. Lass uns hingehen.
Das ist er also. Hörst du, Vater, was sie sprechen?
Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Du hättest ihm helfen können.
Vater, Jesus weint ja.
Elishama, mein Sohn, auch Jesus hat meinen Bruder sehr lieb gehabt. Schau, jetzt steht er am Familiengrab.
Vater, hast du gehört, was Jesus sagt?
Heb den Stein fort.
Aber Herr, das geht doch nicht. Der Leichnam stinkt ja schon. Er hat doch 4 Tage gelegen.
Habe ich dir nicht gesagt, wenn du Gott vertrauen würdest, würdest du auch seine Herrlichkeit erfahren? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird ganz gewiss nicht sterben in Ewigkeit.
Vater, sieh nur, was sie da machen. Sie schieben den Stein tatsächlich beiseite. Oh, der muss aber schwer sein. Komm doch näher heran. Jetzt ist das Grab ganz offen. Oh, wie das stinkt. Siehst du die weißen Tücher da hinten? Ist das Onkel Lazarus? Ich muss mal gucken.
Bleib doch hier.
Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß das. Aber alle, die hier jetzt dabei stehen, sollen das auch wissen, dass du mich gesandt hast. Lazarus, komm heraus.
Vater, Vater, was ist das? Die Tücher bewegen sich. Da bewegt sich was, tatsächlich. Lazarus kommt, er kommt heraus, ganz in Tücher eingewickelt. Auch das Gesicht.
Macht ihn frei und lasst ihn gehen.
Lazarus lebt. Er lebt wirklich.
Vater hielt meine Hand ganz fest. Er wischte sich über die Augen. Ich kann euch gar nicht sagen, was das jetzt für eine Freude war. Jesus blieb den ganzen Tag noch bei uns. Viele Leute kamen, um Lazarus zu sehen und zu sprechen. Und ich lernte Jesus kennen und hörte ihm zu. Als es dann Abend wurde und wir schlafen gingen, hatte ich aber noch eine Frage. Vater, warum weckt Jesus eigentlich nicht alle Toten auf, wenn er doch als Gottessohn solche Macht hat?
Du hast recht, Elishama. Jesus hat das durch die Macht seines Vaters im Himmel getan. Er wollte uns zeigen, auf mich könnt ihr euch verlassen, auch wenn ich eure Wünsche, so wie bei der Martha, nicht immer gleich beantworte oder manchmal auch anders beantworten werde. Es war ein Zeichen, dass jeder Mensch, der stirbt, nur mit seinem Körper tot ist. Kannst du dich noch erinnern, was Jesus sagte? Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird ganz gewiss nicht sterben, in Ewigkeit.
Wir waren gestern im Tempel. Da sind wir oft. Da gibt es was zu sehen. Jesus kam. Wir hatten ihn schon auf einen Esel hineinreiten sehen und waren dann losgerannt, um vor ihm noch im Tempel zu sein. Die Leute sagten, da ist was los. Da war auch was los. Kaum war er oben angekommen, da ging er auf die Kaufleute und die Geldwechsler los. Mit einer Peitsche aus Binsenstrick. Er war zornig. Er schlug auf die Kühe und Schafe ein und warf den Wechslern die Tische mit den Geldwagen und Kassen um. Die haben ihr Geld schnell wieder aufgeklaubt. Aber etwas ist doch im Sand liegen geblieben. Ich habe später das hier gefunden.
Junge, du bist ja der geborene Märchenerzähler.
Er hat kein Märchen erzählt, Tochter. Er hat die reine Wahrheit gesagt. Es stimmt. Jesus hat die Krämer aus dem Tempelhof gejagt. Ich war Zeuge. Es ist gut denkbar, dass der Junge die Münze im Sand gefunden hat. Gib ihnen getrost deinen Kuchen, Tochter.
Ja, ja, aber erzähl weiter, Vater. Was war noch?
Wisst ihr, was Jesus den Händlern zurief? Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Und was macht ihr daraus? Eine Räuberhöhle. Sie zogen ab, Zähne knirschend, wutschnaubend. Aber sie gingen. Übrigens hat er den Taubenhändlern nichts getan. Denen sagte er bloß, trag das hier weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus.
Seines Vaters Haus? Beim Himmel, was sagt ihr dazu, Vater? Dann wäre er doch...
Das ist es ja. Da kann ich nicht mehr mit. Meines Vaters Haus, das ist eben der Frevel. Vieles mag gut an ihm sein, aber das ist Frevel, Lästerung, meine Töchter.
Geht es noch weiter?
Oh ja, es geht noch weiter. Sie kamen heraufgeströmt in den Tempel, als es sich herumgesprochen hatte, dass er oben war. Seine Freunde, Blinde und Lahme und allerlei Kranke, er heilte sie.
Wie macht er das?
Wie immer. Er sagte, sie sollten gesund werden. Und da waren sie gesund.
Wirklich ganz gesund?
Die Blinden sahen und die Lahmen gingen.
Das gibt es doch gar nicht.
Doch, das gibt es. Wir sahen zu und schwiegen. Was sollten wir auch sagen? Sollten wir vielleicht sagen, das ist nicht recht?
Kein Wunder, wenn ihm so viele nachlaufen.
Ja, aber wenn er doch nur geheilt hätte und wieder gegangen wäre. Aber er blieb und ließ sich's gefallen, dass Kinder im Tempel...
Ja, wir haben auch mitgeschrien.
Und warum habt ihr das getan?
Wir mussten ganz einfach. So etwas hat man noch nie erlebt.
Der Herr Jesus war...
Und eins werde ich nie vergessen, seine Begegnung mit Petrus. Es war in einer Nacht, in der anscheinend alles daneben ging. Wir waren mit dem Boot auf dem See Genezareth.
Mensch, Simon, so dürftig war es schon lange nicht mehr. Die ganze Nacht im Kahn gesessen und nichts gefangen.
Komm, wir machen Schluss, hat alles kein Zweck.
Keine Fische, kein Geld. Ich habe Hunger und unsere Familien auch.
Ach, was kann ich dafür, dass wir so ein Pech haben? Mit Jesus war das ganz was anderes.
Ach, weißt du noch, wie wir damals auch nichts im Netz hatten. Und dann hat er uns rausgeschickt.
Und der Kahn war proppevoll.
Ach, ja.
Aber das war damals. Heute ist das was anderes. Tut mir leid. Los, nimm das Ruder, wir fahren zurück ans Ufer.
Ach, wenn du meinst.
Wir waren ungefähr 70 Meter vom Ufer entfernt. Da rief uns ein Mann zu, habt ihr nichts zu essen? Es war, als würde er unser Problem kennen, und dann sagte er uns, werft das Netz noch einmal zur rechten Seite aus. Seltsamer Fremder. Naja, wir konnten es ja noch mal versuchen. Wir ließen das Netz also noch einmal ins Wasser gleiten, und als wir es zur Probe einholten, da war es bleischwer. Voller Fische. In dem Augenblick wusste Johannes sofort, wer dieser Mann war. Er ist es. Der Herr, sagte er. Da schlug er mir ein. Ohne zu überlegen, sprang ich ins Wasser. Ich musste zu ihm. Die anderen ruderten hinterher, das schwere Netz im Schlepptau. Da stand er. Da stand er, als hätte er nie in einem Grab gelegen. Er empfing uns mit Fisch und Brot. Dazu kamen die Fische, die wir gefangen hatten. 153 Stück. Wir bei Jesus. Jesus, der Gastgeber, so wie früher, ganz wie früher. Er brach das Brot und verteilte den Fisch. In mir Freude und zugleich tiefe Beklommenheit. Das war Jesus nicht entgangen. Plötzlich sah er mich an und fragte, Simon, hast du mich lieber als die anderen? Ich erschrak. Was sollte ich darauf sagen? Du weißt, dass ich dich lieb habe, konnte ich nur stammeln. Und dann, keine Rüge, kein Tadel. Im Gegenteil, er gab mir einen neuen Auftrag. Weide meine Lämmer, sagte er. Und dann fragte er mich wieder. Simon, hast du mich lieb? Er kannte mich doch. Ich konnte nur sagen, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte wieder zu mir, ich brauche dich. Weide meine Schafe. Und dann noch einmal, zum dritten Mal, fragte der Herr mich. Und dann wurde ich unendlich traurig. Du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann kam die Antwort, ich brauche dich, weide meine Schafe. Er hat mir keine Vorwürfe gemacht. Er will mich wieder. Ich soll seine Herde, ich soll seine Gemeinde hüten. Ich soll sie führen. Ja, Herr Jesus, ich will es tun. Ich will tun, was du mir sagst.
Sieh uns an.
Ja, helft mir. Gebt mir bitte eine Münze.
Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das schenke ich dir. Im Namen Jesu Christi aus Nazareth. Du kannst jetzt gehen.
Seht mal, der Lahme, der steht ja. Der läuft ja, der kann ja plötzlich...
Ja, ich kann es. Ich kann laufen. Mein Gott, all die Jahre. Und jetzt kann ich es. Gott, ich danke dir.
Das ist ja unglaublich.
Ich war gelähmt von Geburt an und jetzt schaut her, es geht.
Das ist doch der Gelähmte von der schönen Tür. Eben habe ich ihm doch einen Dinar gegeben. Das gibt's doch nicht.
Doch, es ist so. Ich hab's gesehen. Die beiden Männer da drüben haben ihn gesund gemacht.
Ihr Männer von Israel, was schaut ihr auf uns? Als hätten wir durch unsere Kraft oder durch unsere Frömmigkeit fertiggebracht, dass dieser Lahme gehen kann.
Ja, wer denn sonst? Du hast ihn doch bei der Hand genommen, ihn angesehen. Du hast doch gesagt, steh auf und geh umher.
Ja, ich tat es im Namen Jesu Christi. Er hat dem Mann geholfen. Jesus ist der, den ihr gekreuzigt habt. Ihn, den Führer zum Leben, der doch heilig und schuldlos war, den habt ihr gekreuzigt. Doch Gott hat ihn vom Tod auferweckt, das können wir bezeugen.
Was geht hier vor? Platz da! Von wem habt ihr hier gesprochen? Was ist los?
Der Hauptmann der Tempelwache, macht Platz.
Hier der Lahme. Ich kenne ihn von der schönen Pforte her. Er kann jetzt laufen.
Diese beiden waren es. Die haben mich geheilt.
Durch Jesus Christus ist das geschehen. Jesus Christus lebt. Auch wenn ihr ihn nicht seht, er hat diesen Mann gesund gemacht. Kehrt um. Wendet euch Gott zu, damit eure Sünden vergeben werden. Jesus allein kann das. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes.
Stopp! Kein Wort weiter. Erwähne diesen Namen nicht mehr. Dieser Gotteslästerer ist tot, begraben,
Nein. Vergessen. Wir haben euch die Wahrheit gesagt. Jesus lebt. Er ist der Messias.
Tempelwache, hierher. Festnehmen, beide festnehmen. Sie kommen ins Gefängnis. Wir werden sie zum Schweigen bringen.